Ja, wir haben heute Palmsonntag. Jesus ist mit Palmen in Jerusalem eingezogen. Das ist Matthäus Kapitel 21. Ja, wir möchten heute die Frage stellen, was genau geschah an diesem Tag im Jahr 32 nach Christus? Gibt es eine Bestätigung, dass der Bericht der Bibel wahr ist? Warum ist dieses Ereignis von so großer Bedeutung für uns? Bevor wir die Begebenheit Matthäus 21 lesen, dem Einzug in Jesu Einzug in Jerusalem, möchte ich aber zuerst nochmal uns das Umfeld, die Situation beleuchten. Wie sah das denn aus, bevor Jesus in Jerusalem eingezogen ist? Was waren denn die Ereignisse vorher? Denn nur dann können wir auch verstehen, warum die Menge dann so begeistert war von diesem König Jesus, von diesem Davidsohn. Und zwar lesen wir mal Matthäus Kapitel 20, Vers 29. Da heißt es: Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus, und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Also zwei Blinde hörten, dass Jesus vorüberging. Im Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium wird nur von einem Blinden, dort ist die Rede. In Markus 10, Vers 46 wird von diesem einen Blinden auch der Name genannt, der hieß nämlich Bartimäus. Bartimäus heißt so viel wie Sohn der Trauer. Es war ein sehr bemitleidenswerter Mann. Der ist geboren blind, hatte nie das Sonnenlicht gesehen. Und damals, was konnte ein Blinder schon tun? Welche Tätigkeit konnte er nachgehen? Ja? Und so sah dieser Mann am Wegesrand und konnte nur noch betteln. Er war bedürftig, er war angewiesen auf die Hilfe von anderen, die ihn versorgten. Wahrscheinlich war dieser Mann den ersten Christen gut bekannt, deshalb wird er auch da mit Namen genannt. Ja? Also er ging. Es wird ja auch in den beiden Evangelien unterschiedlich gesagt, einmal von Jericho nach Jericho. Also man muss wissen, es gab ein Alt-Jericho und es gab ein Neu-Jericho. Und er ging wohl von Alt-Jericho nach Neu-Jericho. Also Herodes der Große erbaute eine neue Stadt mit zahlreichen Palästen in dieser fruchtbaren Gegend. Das wurde Neu-Jericho genannt. Also, gut. Also kein Widerspruch, nur wer da nach Widersprüchen suchte in den verschiedenen Erzählungen. Ja. Kommen wir dazu, was ist jetzt das Bedeutende an diesem Ereignis? Was ist jetzt schon das Spektakuläre an der Heilung? Und zwar, dieses ist ein messianisches Wunder. Für die Juden war das klar. Es gibt Wunder und Wunder. Aber es gibt besondere Wunder. Ja? Es gibt Wunder, die jetzt wirklich nur dem Messias zugeschrieben werden. Und so war es zum Beispiel auch ein anderes Wunder, die Austreibung eines Dämonens bei einem Taubstummen. Also auch die Pharisäer konnten durchaus auch Dämonen austreiben, aber bei Taubstummen war ihnen es verwehrt. Sie konnten das nicht. Ja. Es gab ja noch andere Geschichten vorher, wo das bestätigt wird, dass Jesus das konnte. Ja. Dann die Heilung von der Leprakrankheit, von diesem Aussatz. Das war auch ein messianisches Wunder. Und das dritte, oder eine Totenauferweckung nach dem dritten Tag. Ja, und eben die die Heilung eines Blindgeborenen. Das gehörte dazu. Einer, der blind geboren wurde. Denn in Johannes 9, Vers 3 wurde schon mal gefragt, bei einem Blindgeborenen, den er heilte, da wurde er gefragt, ja, wer hat denn gesündigt? Die Eltern oder derjenige, der blind war? Der Grund einer Blindheit war, also Jesus hatte da aber auch gesagt, dass dieser Mann blind geboren ist, ist nicht wegen der Sünde seiner Eltern, sondern weil sich der Menschensohn verherrlichen will an diesem Mann. Damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden konnte. Das war dieses besondere Ereignis. Und in Johannes 9, das ist eine ganz interessante Geschichte von dem anderen Blindgeborenen, der geheilt wurde. Da heißt es, Jesus ist das, dann auch in dem Zusammenhang sagt er, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und die Pharisäer, die waren da sehr erbost über dieses Ereignis. Die Pharisäer forderten diesen Blindgeborenen in Johannes 9 auf, gib Gott die Ehre. Und was sehen wir? Und das tat er auch. Nämlich in Johannes 9, Vers 38 heißt es, als er dann wieder den Jesus sah, betete er ihn an. Aber das meinten die Pharisäer nicht. Ja. Auf dem letzten Weg, den Jesus ging von Jericho nach Jerusalem, haben wir das eben gelesen. Wieder die Heilung dieses Bartimäus. Ja. Also so sehen wir, die Blinden hatten größere, da sehen wir hier, dass dieser blinde Bartimäus einen größeren geistlichen Durchblick hatte wie die sehenden Pharisäer. Obwohl er nicht sah, sah er doch. Ja, was ich auch noch sagen wollte, auch wenn du irgendwie eine Einschränkung hast, wie vielleicht so ein Blinder oder diese, dann kannst du wissen, auch das kann zur Verherrlichung Gottes dienen. Ja. Gott gebraucht das, so wie du bist, dass das auch zur Verherrlichung seines Namens dienen kann. Und so sehen wir das ganz praktisch auch hier bei diesen Blinden. Er ließ sich Doktor, er sagte, ach Herr, du Sohn Davids. Was heißt das jetzt, du Sohn Davids? Wir sehen, das ist eine erfüllte Prophetie. Diese wurde über 700 Jahre vorher von Jesaja geschrieben. In Jesaja 29, Vers 18 heißt es, und zwar, zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Oder in Jesaja 35, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Das steht im Zusammenhang mit der Verheißung von dem Messias. Und Jesus selbst gibt Johannes dem Täufer den Hinweis in Matthäus 11, Vers 5. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Also diese Wunder, die Jesus tat, war ein deutlicher Hinweis auf seine Messianität. Die Hinweise, dass er der Sohn Davids ist, der kommen sollte. Wie sieht es mit dir aus? Hat dir der Sohn Davids, der Herr Jesus, der lebendige Gottes, schon die Augen geöffnet? Erkennst du Jesus? Nun wollen wir zu der eigentlichen Geschichte kommen. Was war jetzt das Ereignis von dem Palmsonntag in Matthäus 21? Als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebundene finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr, bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet mit einem Esel und mit einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Blumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als sie in Jerusalem einzogen, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. David, wenn wir mal zurückblenden, der König David holte ja einst 1000 Jahre vorher die Bundeslade nach Jerusalem. Der zentrale Platz der Regierung des lebendigen Gottes sollte Jerusalem sein. Er wollte Gott einen Tempel bauen, aber wir wissen es, dass er dann von Gott die Antwort bekommen hat, nein, nicht du, sondern dein Sohn soll mir einen Tempel bauen. Gott ein Haus bauen. Daraufhin antwortete Gott David mit der Verheißung, ja, dass eben sein Sohn, ja, dass sein Sohn auf seinen Sohn ein beständiges Königtum sein wird. Er wird gnädig sein. Gott sagte zu dem König David, ja, auch wenn deine Söhne abfallen oder von dem Weg abkommen, werde ich trotzdem deinem Geschlecht gnädig sein. Und aus dir heraus wird der König der Könige kommen. Und nicht so, wie es passierte mit dem Haus Sauls. Ja, wir hatten letzte Woche über Mephibosheth gehört, ja? Dieses Königtum, was Gott zur Seite gesetzt hat. Und Gott sagte klar zum König David, weil du treu gewesen bist, will ich deinem Geschlecht, will ich daran festhalten, dass von deinem Thron der König der Könige kommen wird. Oder hier noch einen anderen Vers aus Jesaja 9, Vers 5 und 6. Diese Verse kennen wir, wird meistens fast jedes Weihnachten gelesen. Ne? Aber lass uns nochmal hören, was sagt der Prophet Jesaja? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunder, Rat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ein königlicher Titel, ein wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens auf dem Thron Davids. Ich möchte hier an der Stelle nochmal auch mal aufzeigen, die Bibel zeigt ja uns auch ein Geschlechtsregister auf von Maria und Josef, von deren Eltern. Von Josef in Matthäus 1 und von Maria in Lukas Kapitel 3. Und beide Linien gehen auf den König David zurück. Auch eine kleine Randbemerkung. Wir sehen, wenn die Bibel so exakt ist, dass sie sogar ein Geschlechtsregister angibt, da sehen wir hier diesen gravierenden Unterschied zu den Märchenbüchern. Ist euch schon mal aufgefallen, in Märchenbüchern, da heißt es dann, und es war, und es begann, und es war, und es lebte eine, es lebte in dem Land, es lebte jemand völlig Also zusammenhanglos, einfach eine schöne Geschichte. Aber die Bibel ist ja anders. Hier wird konkret auf konkrete geschichtliche Abläufe Bezug genommen, auf konkrete historische Orte Bezug genommen, was hier auf dieser Erde passierte. Okay. Und die Verheißung an der Maria war ja in Lukas 1, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Also das sagte der Engel der Maria. Der Begriff Sohn Davids wurde als Titel für den kommenden Friedenskönig verwendet. Diese Bezeichnung, diese Person ist ein anderer Ausdruck für Messias. Auch an der Heilung eines Besessenen, der blind und stumm war, Matthäus 12, Vers 23, da sehen wir auch die Reaktion und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagte, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Also auch da nochmal zu diesem, was ich am Anfang sagte, mit dem messianischen Wunder. Also das Volk Israel, die reagierten darauf. Die haben das verkapiert, was, mit wem sie hier zu tun hatten. Wir können nochmal ein Kapitel weiter springen in Matthäus 22, Vers 41, da heißt es, da fragen sie nämlich, mal stellen die Pharisäer genau diese Frage. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragten sie Jesus, was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Sie antworteten Davids. Da fragte er sie, wie kann ihn dann David durch den Geist Herrn nennen, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Also hier sagt Jesus auf dem Psalmtext geht er drauf ein. Das klingt ja ein bisschen widersprüchlich. Auf einer Seite sagt er, der Sohn Davids muss kommen und der König David selbst sagt zu diesem Sohn, es ist mein Herr. Das kriegen wir eigentlich schwer zusammen. Ja? Wie kann das sein? Das kann nur deswegen sein, weil Jesus der König der Könige ist. Weil er zwar durch Maria ins Fleisch gekommen ist, hier Mensch wurde, aber er existierte vorher schon. Der Herr der Herren, es ist nur die Inkarnation des lebendigen Gottes. Jesus Christus herrscht oder ist nicht erst an Weihnachten geboren. Am Weihnachten ist er auf die Erde hierher gekommen. Aber er war schon existent davor. Ja? Und das wusste David. Deswegen konnte David schon sagen, es ist mein Herr. Genau. Also der Messias ist sowohl der Herr Davids als auch der Sohn Davids. Die Pharisäer weigerten sich aber, Jesus als den Sohn Davids anzuerkennen. Wenn der Messias kommt, wird er bestätigt durch Zeichen und Wunder. Er wurde durch Augenzeugen bestätigt. Das Argument der Wunderheilung, ja, auch das muss man festhalten, das Argument der Wunderheilung wurde von den Feinden Jesu auch nicht geleugnet. Auch sie konnten die Wunder Jesu nicht leugnen. Die waren ja geschehen. Sie haben nur versucht, die Quelle der Wunder jemand anderem zuzuschieben. Und zwar dem Teufel. Matthäus 12, wie die Pharisäer zu ihm sagten, du bist vom Teufel, du tust aus der Macht, aus der satanischen Macht diese Wunder. Ja? Was für eine Frechheit, wie Jesus als der König der Könige, der Herr, der das Leben geschaffen hat, nun teuflische Dinge tun sollte. Ja? Also diese Pharisäer, sie leugneten die Wunder nicht, aber sie schoben die Wunder einer falschen Quelle zu. Ja, Jesus wird als rechtmäßiger Sohn Davids gefeiert, wie wir das jetzt hier in Matthäus 21 gesehen haben. Und wisst ihr eigentlich schon, oder was nach diesem Ereignis geschehen ist? Als Jesus dann nach Jerusalem kam, wo ging er dann als erstes hin? In den Tempel. Wessen Haus war das? Sein Haus. Das war Jesu Haus. Und was machte er dort? Er sorgte für Ordnung. Merken wir, wie hier in diesem Kapitel Jesus auftritt. Er tritt hier wirklich als Herr auf. Auch schon bei dem Einzug in Jerusalem, da sagt er hier in Vers 3, und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer. Er tritt hier auf wie ein König mit der Autorität. Er sagt nicht mehr, ja, so ganz freundlich, so, ja, könnt mal versuchen, ob jemand euch einen Esel mal ausleiht. Er sagt, nein, der Herr bedarf ihrer. Er hat einen Anspruch darauf. Der König hat Anspruch darauf. Ja. Und so bekam er ja dann den Esel. Ja, hier ist Zacharja 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Hier an der Stelle reitet Jesus nicht auf einem Pferd, wie gewaltige Herrscher es taten, sondern auf einen Esel. Das galt als Zeichen des Friedens. Jesus ist der Friedefürst. Jesus zeigte hier deutlich, dass er die alttestamentliche Erfüllung tatsächlich ist und den Messias-Anspruch geltend macht. Jeder musste dieses Zeichen verstehen. Für diesen Augenblick wurde Jesus hier von den Juden auch als König verehrt. Hosianna heißt ursprünglich eigentlich, rette uns jetzt. Rette uns von den römischen Unterdrückern. Das nimmt einen Bezug auf Psalm 118, diesen messianischen Psalm. Der Lobpreis zeigt deutlich, dass die Menge ihn als Messias pries. Gepriesen sei der, der in der Vollmacht Jahwes kommt. Wie gesagt, und dann, habe ich schon erwähnt, kommt die Tempelreinigung. Ja. Ich glaube, in diesem Zusammenhang können wir das sehr gut verstehen. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Das ist übrigens das zweite Mal, dass Jesus hier eine Tempelreinigung macht. 3 Jahre zuvor, als er mit seinem Dienst begann und jetzt kurz vor seinem Leiden. Warum ist er hier nochmal so rigoros, ja? mit der Aufräumarbeit im Tempel? Ja? Die Priester und das Volk weigerten sich, dass Jesus die rechtmäßige Stellung im Tempel einnehmen konnte. Zu Beginn seines öffentlichen Tempels und nun erneut. Der Drang nach einem guten Verdienst hatte sich schon wieder im Tempel breit gemacht. Opfertiere wurden mit riesigen Gewinnspannen verkauft. Ja, wenn die Juden von den anderen Orten zum Tempel reisten, nach Jerusalem, die ja nicht ihre ganzen Tiere mitnehmen konnten und dann sich dann vor Ort versorgten, die mussten dann viel mehr Geld bezahlen, als sie im Markt üblich waren. Und genau das kritisiert der Herr Jesus scharf. Das geht nicht. Wenn jemand für seine Sünden ein Opfer bringen sollte, dann musste das angemessen sein, auch von seinem Einkommen. Und wenn Armen durch eine Wucherpreise verhindert wurde, dass sie Gott ein Opfer bringen, dann war das total daneben. Es war total sündig. Das konnte gar nicht sein. Ne? Es gab verschiedene Tiere, verschiedene Größen und je nach Vermögen konnte man dann ein Opfer bringen. Also auch für die Ärmsten der Armen war es möglich, ein Sündopfer zu bringen. Ja. Konnten Tauben opfern auch. Ja. Stellt sich auch manchmal für uns die Frage, erschweren wir den Zugang zu Gott? Oder können die Leute, die auf der Suche sind nach Gott, wirklich Gott finden? Oder werden sie durch unser Verhalten noch abgehalten? Ja? So ist es wichtig, dass jeder kommen kann. Egal ob so oder wie auch immer, muss jeder einen Zugang haben, um Gottes Wort zu hören. Die Tempelreinigung bekräftigt seinen Herrschaftsanspruch über den Tempel. In Malachi 3, Vers 1 heißt es, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Seit 70 nach Christus bis heute gibt es ja keinen Tempel mehr. Wenn man nochmal genau das betrachtet, das Ereignis am Palmsonntag, dann geschah es genau exakt, wie es auch vorausgesagt wurde. Nicht nur, was geschehen wird, sondern auch der genaue Zeitpunkt, wann dies geschehen wird, war damals bekannt. Man kann auch geschichtlich sehen, dass die Juden, die damals lebten, schon eine starke Erwartungshaltung hatten, dass in Kürze etwas geschehen würde. Man sieht auch, dass zu dieser Zeit der Feind Gottes sehr aktiv war. Jesus begegnete oft Menschen, die dämonisch besessen waren. Also dieses von den Dämonen und von das lesen wir oft in den Evangelien. Ist es euch schon mal aufgefallen? Das war in dieser Periode besonders stark auch. Wisst ihr, dass der Einzug des Messias im Propheten Daniel exakt vorausgesagt war? Es war ein historischer Augenblick nach der 69. Jahrwoche Daniels. Daniel 9, Vers 26, da wird klar, dass der Messias danach ausgerottet werden würde. Hier, wir hatten vor der ganzen Zeit mal das Buch Daniel durchgenommen, schon ein bisschen länger her. Da kann man auch rechnerisch sehen, dass auf dem Tag genau, wann Jesus als König in Jerusalem einzieht. In Daniel haben wir die Berechnung, eine Jahrwoche sind 7 Jahre und 70 mal 7 sind 490 Jahre, würden vergehen, bis die Weltherrschaft des Messias in Frieden und Gerechtigkeit anbrechen wird. Das Volk Israel soll eine vollständige Wiederherstellung erfahren. Aber Daniel zeigt auf, dass nach der 69. Woche es eine Unterbrechung geben wird, wenn der Messias nach der ersten Erscheinung ausgerottet wird. Und hier sehen wir die Berechnung, also 7 plus 61 sind 69 mal 7 mal 360. Die Bibel rechnet ein Jahr immer mit 360 Tagen. Und da gab es hin wieder noch Schaltmonate, ja, aber, ja genau. Also da kommen wir auf 173.880 Tage. Die Frage ist nur, ab welchem Zeitpunkt muss man rechnen? Und wenn man zurückblickt in die Geschichte, muss man sehen, ab 1. Nissan 445 vor Christus. Und zwar, das war an, in dem Zeitpunkt, als der Meder Artaxerxes das Edikt erlassen hatte, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden könnte. Auch Nehemia 2. Also bis zum 10. Nisan 32 und nach Christus, das entsprach dem 6. April 32 nach Christus, dann wird wohl das, also am 6. April 32 wohl das exakte Datum des Palmsonntags gewesen sein. Also das ist laut Andersen, The Coming Prince, genau, liegen diese 173.880 Tage. Es ist ein bisschen kompliziert, wenn man das nachrechnen möchte. Hier sehen wir, also 545 vor Christus war der Erlass, dann 476 Jahre, hier Dauer der Prophetie, das wäre dann 31 nach Christus. Aber man muss berechnen, dass es im römischen Kalender das Jahr 0 überhaupt nicht gibt. Das wäre dann eben noch, müssen wir noch ein Jahr hinzurechnen, dann wäre das 32 nach Christus. Was es alles ein bisschen kompliziert noch macht, es gibt hier, und im Gegensatz zu, die Juden hatten eine Mischung zwischen Mond- und Jahreskalender. Ja. Und es gab Korrekturen mit Schaltmonate alle paar Jahre. Na gut, also für die Spezialisten könnt ihr das nochmal überprüfen. Ja. Ich möchte zum Abschluss, noch einen Hinweis weitergeben. Wir sehen hier in Matthäus 21, sehen wir das letzte Angebot des Königs Israels. Und danach sehen wir seine Verwerfung. Nun, nach diesem Ereignis sehen wir, oder 21 Vers 19 noch von dem verdorrten Feigenbaum, ein Gleichnis. Dann sehen wir von den zwei Söhnen in 21, 28 bis 32, ja, von diesem heuchlerischen Sohn, der Ja sagt zu dem Willen des Vaters und ihn nicht tut. Ja. Das wirft er den Juden vor. Ja, dann sehen wir als nächstes das Gleichnis von den Weingärtnern. Das Reich wird von ihnen genommen werden. Dann sehen wir das Gleichnis von der Hochzeit. Die Geladen sind es nicht wert. Er hatte zuerst sein Volk geladen und sie kamen nicht. Und dann hat er andere Gäste eingeladen. Kapitel 22, das Gleichnis von der Hochzeit, genau. Und in Kapitel 23, die Wehe über den Schriftgelehrten. Und hier sehen wir die Ankündigung des Gerichts. Und Kapitel 24 sind auch die bekannten Verse hier, oder die Zukunft des Volkes Israel, die große Trübsal, der Wiederkommen des Messias in Herrlichkeit und die Aufrichtung seines Reiches nach der großen Trübsal. Diese ganzen Kapitel schließen sich direkt danach an. Hier war ein Zeitpunkt überschritten, dass die Führer des Volkes Gottes ihn als den König ablehnten. Komme ich zum Schluss. Bist du für die Wiederkunft Jesu vorbereitet? Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Wie stehst du zu dem Messias? Ist Jesus Christus dein König? Ist Jesus Christus dein Retter? Das wünsche ich dir, dass du das erkennst, wer Jesus ist. Und wie die Erlösung ist, das gedenken wir dann an Karfreitag ganz besonders. Wie er uns erlöst von unserer Sünde. Aber ist Jesus auch dieser König für dich? Ist er der Herr? Kannst du auch sagen, der Hosianna, dem Sohn Davids? Das wünsche ich dir, dass du auch bereit bist, Jesus zu empfangen, wenn er kommt. Amen.